Vis-à-vis.
Doch, das Leben ist ein Wunschkonzert. Das könnte man versucht sein zu meinen, wenn man auf das Wahlprogramm der Partei Die Linke schaut. 4 Tage Woche bei vollem Lohnausgleich, 9-Euro-Ticket, BAföG für alle und es gibt noch mehr Wohltaten. Dabei ist allerdings noch lange nicht ausgemacht, ob die Linke die 5%-Hürde nehmen wird. Und genau deshalb wollen die bekanntesten Köpfe der Partei, Dietmar Bartsch, Bodo Ramelow und Gregor Gysi, über Direktmandate versuchen, den Fraktionsstatus wiederzuerlangen. Codewort dieses Unternehmens, Mission Silberlocke. Und einer der drei ist bei uns, der Spitzenkandidat der Linken für Berlin. Schönen guten Abend, Gregor Gysi.
Schönen guten Abend.
Zweifellos, natürlich, Herr Ramelow, Herr Bartsch und auch Sie politisch erfahren, darüber hinaus auch gut reputiert. Trotzdem drei weiße alte Männer, das klingt eher nach letztem Aufgebot als nach Aufbruch.
Ja, das haben wir uns auch gefragt. Dann haben wir gesagt, wir fangen schon mal ironisch an, indem wir gar nicht leugnen, alt zu sein, indem wir uns selbst Silberlocken nennen. Und zum Zweiten, was dachten wir, das kommt vielleicht ganz gut an bei den Alten, aber wir wussten nicht, wie es bei den Jungen ankommt. Aber die sind hellauf begeistert. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Und wenn wir Veranstaltungen machen, ist der Saal voller junger Leute. Und wir haben doch jetzt eine gute Vorsitzende, Ines Schwertner, einen guten Vorsitzenden, Jan van Aken. Wir haben Sören Pellmann als Gruppenchef und wir haben vor allen Dingen auch Heidi Reichenick als Gruppenchefin. Das ist doch die nächste Generation. Und die sind gut und ich glaube, die werden das irgendwann übernehmen. Und dann brauchen sie uns auch nicht mehr. Aber diesmal müssen wir noch mal antreten.
Der Mitgliederzulauf gibt Ihnen auch recht. 11.000 neue Mitglieder allein in den letzten Wochen. Das Alter hat aber auch noch ein paar andere Vorteile. Sie sind jetzt tatsächlich seit 35 Jahren im politischen Geschäft. Mit Direktmandat werden Sie möglicherweise ja dann auch reinkommen. Sie haben Erfahrung im Bundestag, dann werden Sie möglicherweise Alterspräsident. Sie haben auch schon gesagt, das würden Sie gerne. Was wäre bitte nicht in voller Länge, denn der Inhalt Ihrer Rede?
Dazu muss ich sagen, dass der Alterspräsident nicht mehr der Älteste ist, damit ja keine falschen Gerüchte aufkommen, sondern der Dienstälteste. Und das war für den Ostdeutschen nicht leicht, die Westdeutschen zu überholen. Die konnten ja schon seit 49 kandidieren, ich ja erst seit 90. Naja, ich werde natürlich was zur internationalen Situation sagen, auch zu den Krisen, die wir leben. Aber es wird so eine Mischung sein, links, aber eben auch ein bisschen staatsmännisch, muss man ja als Alterspräsident sein.
Kommen wir mal zu den Inhalten bzw. auch zur Historie. Ihre Partei bzw. die linke Bundestagsfraktion ist ja in den letzten, nennen wir es mal, 12 Monaten arg gebeutelt worden. Sarah Wagenknecht und ich sag mal, ihr Gefolge hat die Partei verlassen. Wie ist das eigentlich?
Ihr Gefolge ist gar nicht falsch gesagt.
Wie ist denn das? Haben Sie da erhebliche Schäden erlitten oder würden Sie sagen, das war Substanzverlust oder war es gar eine Läuterung für Sie?
Nein, ich war ja immer dagegen, weil wir ja eine Von- und Bis-Partei sind. Aber nun sind sie gegangen und damit sind sie weg und machen ihr eigenes Ding. Mit welchem Ergebnis werden wir sehen? Ich habe immer gesagt, sie werden am Anfang erfolgreich sein, aber mittelfristig haben sie keine Chance, weil sie eine Mischung anbieten. Ein bisschen AfD-Politik, ein bisschen CDU-Politik, ein bisschen linke Politik. Und sie selbst sagt ja, sie sind eine moderne, konservative Partei. Ich weiß gar nicht, was das ist.
Und den Einwand, dass sie sagt, es ist lösungsbezogen und ideologiefrei, lassen Sie nicht gelten?
Das geht gar nicht. Es hat immer eine Ideologie, die Sozialforderungen zum Beispiel. Aber sie kann das gerne sagen. Das Problem ist, meine Partei war selbstbeschäftigt, zerstritten und deshalb haben wir so viele Wählerinnen und Wähler verloren. Und ich muss sagen, ich bin optimistisch seit dem Herbstparteitag 2024. Plötzlich haben wir den Streithahn abgegeben an die anderen Parteien. Da herrschte eine ziemliche Einigkeit, eine gewisse Geschlossenheit. Leidenschaft war, Humor war da. Das ist auch nicht immer so typisch für meine Partei. Also das hat sich alles sehr positiv ausgewirkt. Und deshalb haben wir drei Alten ja gesagt, na gut, jetzt müssen wir auch noch unseren Beitrag leisten, damit wir die 5%-Hürde schaffen oder mindestens 3 Direktmandate. Können auch mehr werden.
Aber nochmal zum Mitschreiben und fürs Protokoll, Herr Gysi, was ist genau der Unterschied zwischen dem BSW und der Linken?
Der Unterschied ist, dass sie Flüchtlings- und Europapolitik machen wie die AfD, das kommt für uns gar nicht in Frage, dass sie Wirtschaftspolitik machen wie Ludwig Erhard. Und dass sie Sozialpolitik machen wie die Linken. Und sie denken, sie kriegen von allen Gruppen Stimmen. Dabei haben sie nur uns Stimmen genommen, der AfD gar nicht. Die hat sogar zugelegt in der Zeit. Und ich habe gesagt, irgendwann durch diese drei Felder nehmen die Widersprüche so zu, dass man sich dann auch schrittweise erledigt. Außerdem dieses Ehepaar aus dem Saarland, also vor allen Dingen natürlich auch ihr Ehemann.
Oskar Lafontaine.
Das ist schon, sagen wir mal, ein Herrschertyp, verstehen Sie, ist nicht so wahnsinnig demokratisch gesonnen. Und das wirkt sich aus und jetzt gibt es ja Austritte und so weiter. Aber wissen Sie, das berührt mich ehrlich gar nicht. Ich sage meinen Leuten immer, nicht darauf hoffen, dass andere nicht gewählt werden und wir stattdessen, wir müssen selbst gewählt werden. Wir müssen eine Politik machen, uns konzentrieren. Auf wenige Felder, 6 Felder müssen wir politisch okay sein.
Und kommen wir mal auf ein Feld, die Sozialwirtschafts- und Steuerpolitik. Da unterstützt die Linke wie keine andere die Gewerkschaften, eigentlich als einzige Partei, in ihrer Forderung nach einer 4-Tage-Woche. Zum einen und auch nach dem Ruf nach Personalausgleich in allen Branchen. Die meisten Kommunen aber gehen gerade finanziell auf dem Zahnfleisch. Und für deutsche Unternehmen ist das natürlich auch eine enorme Belastung in schwierigen Zeiten. Also da fragt man sich als Außenstehender bisweilen, wo bleibt denn da die wirtschaftliche Vernunft, zumal sie im Parteiprogramm nicht explizit genannt wird?
Wir sind ja diejenigen, die den Mittelstand am meisten schützen. Und das auch zu Recht. Weil wenn die Mitte in der Gesellschaft kaputt gemacht wird und die wird durch Steuern kaputt gemacht, dann können wir den unten nicht mehr helfen und die oben können übrigens auch nicht mehr existieren. Nein, wissen Sie, der Punkt ist folgender. Wir entwickeln jetzt gerade die künstliche Intelligenz. Es gibt ganz neue Technologien. Die Produktivität wird ungeheuer steigen. Wie immer haben solche Sachen auch Schattenseiten, müssen Sie mir nicht sagen, das weiß ich. Aber trotzdem nimmt die Entwicklung zu. Und da wird es irgendwann um eine Arbeitszeitverkürzung gehen. Und einer muss ja anfangen. Ich war in Bonn der Erste, der einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn gefordert hat. Was meinen Sie, was ich für Buhrufe dafür geerntet habe? Völlig absurd, kann es nie geben und so weiter. Und dann ist er beschlossen worden nach einer Zeit. Eine Oppositionspartei muss versuchen, den Zeitgeist zu verändern. Und wenn es wirklich so kommt, dass die Arbeitszeit eigentlich kürzer wird, weil eben die Produktivität so steigt, da muss man sich darauf einstellen. Oder muss einer beginnen mit so einer Forderung und dann reden wir in 10 Jahren mal drüber, wenn sie dann eingeführt wird, die 4-Tage-Woche.
Ich weiß nicht, ob die Frage nach künstlicher Intelligenz im Mittelstand angekommen ist. Was auf jeden Fall im Zentrum und im Herzen der Republik angekommen ist, die Frage, die soziale Frage der Zeit, nämlich tatsächlich zum Thema bezahlbares Wohnen. Und da hat die Linke ja einen spektakulären Vorschlag, nämlich ein bundesweiter Mietendeckel für die Dauer von 6 Jahren. Sollen die Mieten nicht erhöht werden dürfen?
Nicht erhöhen. Also nicht gesenkt werden, sondern dass man die Leute mal wissen,
während
in den nächsten 6 Jahren ändert sich
meine Mieten. Aber alle anderen kostenfrei steigen dürfen, mehr oder weniger. Also das klingt erstmal schön für die Mieter, schafft aber auch natürlich da null Anreiz für Investitionen.
Ja, wissen Sie, das habe ich immer gehört. Nun haben wir doch im Augenblick keine Mietpreisbremse. Die Regierung hat beschlossen, jedes Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen. Es wurden gerade mal 200.000. Sie haben es nicht geschafft. Warum nicht?
Weil, sagt Herr Scholz, weil der Krieg unter anderem und die Zinslastpolitik natürlich die Bedingungen erschwert haben.
Ja, na sicher, aber das konnte er nicht ahnen, damit konnte er nicht rechnen.
Dass Putin die Ukraine
anreist? Verstehen Sie, da muss man, nein, das nicht. Aber man muss dann darüber hinausgehen und selber investieren, anders geht es nicht. Sehen Sie, ich finde, es ist ein Menschenrecht und es widerspricht auch dem Artikel 1 unseres Grundgesetzes, wenn jemand in Obdachlosigkeit geschickt wird. Ich finde, jede und jeder muss einen Anspruch auf für ihn bezahlbares Wohnen haben. Und deshalb sage ich, ja, wir müssen, brauchen einen Mietendeckel. Und das ist ja nichts Radikales, einfach mal zu sagen, 6 Jahre lang darf die Miete erstmal nicht erhöht werden. Und in der Zeit müssen wir uns verständigen. Ich habe ja nichts dagegen, dass die einen Gewinn machen, aber bitte einen angemessenen Gewinn, nicht einen übermäßigen. Die größte private Wohnungsgesellschaft, wenn die öffentlich-rechtlich oder genossenschaftlich geführt werden würde, wo es ja auch einen Gewinn gibt, würden alle Mieten um 40% gesenkt werden können. Sehen Sie, und das ist das, was uns
aber
stört, dass das nicht passiert.
Aber Sie gehen ja noch weiter. Sie sagen ja auch, dass die Instandhaltungskosten nicht auf die Miete umgelegt werden dürfen. Das ist doch tatsächlich dann das Ende der sozialen Wohnungswirtschaft. Das ist dann ein staatlicher Betrieb.
Nein, das kann doch der Staat ausgleichen.
Wenn der Staat,
also doch staatlich. Ja, nicht, aber er muss ja nicht Eigentümer sein. Wissen Sie, wenn der Staat für die öffentliche Daseinsvorsorge keine Verantwortung übernimmt, ist er überflüssig. Das gilt für Bildung, das gilt für Gesundheit. Wieso muss ich ein Krankenhaus in erster Linie rechnen? Nein, in erster Linie muss es für Gesundheit sorgen. Das gilt für das Wohnen, es gilt für die Mobilität, es gilt für die Kommunikation, auch für Teile der Kunst und Kultur. Eine Oper rechnen sich nie. Wenn Sie alle Kosten einer Oper auf die Eintrittskarte umschlagen, müsste die so um die 3.000 Euro kosten. Also kann man einfach vergessen. Darauf müssen wir uns verständigen. Und dann beginnt erst die Marktwirtschaft, aber nicht bei der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und da muss es wenigstens eine politische Verantwortung geben, bis hin zu einer Mietpreisbremse. Und da muss man auch Kosten der Unternehmen übernehmen, wenn man sie selber verursacht. Wenn die Regierung zum Beispiel die Energie so viel teurer macht, warum kriegt nur die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro, die Rentnerinnen und Rentner nur von 300 Euro, dem fehlen noch 2.000 Euro. 700 Euro und die anderen gar nicht. Der Kanzler kriegt einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro. Es ist doch nicht zu fassen. Und die Rentnerin von 300 Euro.
Also das Summenspiel machen wir noch in ein paar Minuten. Ja, wir gucken noch, es gibt noch weitere Wohltaten in Ihrem Wahlprogramm. Nämlich unter anderem bei der Rente einen Regelalter, das Ganze von 65 statt 67. Keine Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Ein Energiesoli, der die Energiepreise auf einem akzeptablen Niveau hält. Und jetzt kommt die Berechnung, das DEW sagt, das kostet 100 Milliarden. Sie wissen auch schon, wo Sie sich das holen. Bei den Reichen, Superreichen und jetzt, Achtung, neue Wortschöpfung, denjenigen, die Sie tatsächlich nennen, die pervers Superreichen. Also nochmal eine Einkommensklasse drüber.
Nochmal drüber,
ja. Funktioniert alles nach dem Motto, solange man nicht mitregiert, fordert sich es ganz ungeniert.
Erstens das, aber zweitens setzt man eben Maßstäbe und versucht, den Zeitgeist zu verändern, dass die Leute sagen, Mensch, die Forderung stimmt ja, jene ist vielleicht übertrieben, aber dieser schließe ich mich wieder an. Das ist das Entscheidende. Nein, ich sage Ihnen Folgendes, eine Milliarde, das ist 1.000 mal eine Million. Also nicht 10 Millionen, sondern 1.000 mal eine Million.
Hab es.
Jetzt gibt es einen 22-jährigen Milliardär. Der muss sich ja totgeschuftet haben, schon ab Säuglingsalter. Wirklich, ja, hat er alles geerbt. Verstehen Sie? 70% des Vermögens der Milliardäre stammen aus Erbschaften. Und was wir wollen, ist ja nur eine Angemessenheit. Ich sage Ihnen jetzt eine Zahl, die wirklich interessant ist. Im Schnitt zahlen Mittelstandsfamilien von allen Einnahmen 42%. Milliardärsfamilien Anfang 20%. Verstehen Sie? Zwar ist es mehr, weil die ja größeres Vermögen, größeres Einkommen haben. Aber das geht einfach nicht. So macht man die Mitte kaputt. Und dann noch eins, was ja auch interessant ist. Wenn Sie arbeiten, Sie arbeiten ja, dann kriegen Sie ja eine Art Lohn oder Honorar. Ist ja egal.
Bescheiden.
Bescheiden. Und davon müssen Sie Steuern bezahlen. Und zwar, so würde ich mal sagen, Sie kommen dann schon auch an die 42% heran. Wenn Sie nichts tun, Sie kriegen nur Zinsen, Gewinne aus Aktien und von Wertpapieren, dann zahlen Sie maximal 25%. Erklären Sie mir mal, wieso ich bei der Gegenleistung Arbeit so viel mehr zahlen muss, als wenn ich gar keine Gegenleistung erbringe.
Und die Kapitalertragssteuer zählt in dem Zusammenhang nicht?
Doch, die Kapitalertragssteuer meine ich ja, die ist maximal 25%. Dass die Kapitalgesellschaften vorher Steuern zahlen, stimmt. Aber die Betriebe zahlen auch Steuer, bevor sie den Lohn auszahlen. Es geht nur um das, was man persönlich an Geld überwiesen bekommt. Einmal über 40% Steuern, einmal maximal 25%.
Und was sagen Sie zu dem Vorwurf, immer auf das Kapital, Sie würden immer auf das Kapital anderer schielen und auf das Kapital schießen?
Nein, im Gegenteil, wir wollen nur angemessene Steuern haben. Angemessen heißt, dass wir zum Beispiel diese Einkünfte gleichsetzen mit den Lohneinkünften in der Besteuerung. Dass wir dafür sorgen, dass die Milliardäre so in Anspruch genommen werden, wie der Mittelstand zurzeit in Anspruch genommen wird. Dann brauchen wir nämlich den Mittelstand nicht weiter zu belasten. Wenn wir das nicht machen, sage ich Ihnen, wird die Mitte kaputt gemacht. Sie werden es immer von der Mitte fordern. Und das geht nicht.
Wir sind bei der Linken als Friedenspartei, Herr Gysi. Die Linke verurteilt den Völkerrechtswidrigen. Das war ein Zitat aus Ihrer Partei. So sehen Sie sich. Also Sie nennen sich Friedenspartei. Sie sagen, es sei ein völkerrechtswidriger Angriff gewesen auf die Ukraine. Sie halten Waffenlieferungen an die Ukraine aber durchaus für legitim. Aber nicht durch Deutschland. Warum?
Wegen des Zweiten Weltkrieges. Von Deutschland ging der Zweite Weltkrieg aus mit über 60 Millionen Toten. Und deshalb hat mir, ich bin nun auch aus so einer Familie, stamme ich, man kann das auch anders sehen. Bei mir ist der Wunsch entstanden, dass wir nie wieder an Kriegen verdienen. Wir sind aber der fünftgrößte Waffenexporteur der Welt. Egal, ob ich den Jemen nehme, ob ich Syrien nehme, ob ich Libyen nehme. Überall sind auch deutsche Waffen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich wollte ja nicht, dass wir uns
gelungen müssen. Unterstellen Sie dem heutigen Staat ein Hegemonialbestreben? Also wir sind doch hier, um der Ukraine zu helfen.
Ja, und darüber diskutieren wir doch. Ich will ja gerade sagen, wir könnten doch humanistisch helfen und die anderen können Waffen liefern. Nur, ich verstehe ja nichts vom Militär. Ich habe ja nur Militärexperten in der Regierung, also Habeck und Baerbock, alles ausgesprochene Militärexperten. Nur ich bin keiner, das räume ich ja ein. Deshalb höre ich auf den Generalbundeswehrinspektor, den ehemaligen Kujat, und auf den jahrelangen Chef der US-Generalstabs, General Milley. Die haben beide gesagt, weder Russland noch die Ukraine kann siegen. Deshalb habe ich gesagt, macht doch mal einen Vorschlag für einen Waffenstillstand. So nach dem Motto, wissen Sie was, Herr Putin, wenn Sie einverstanden sind, Montag 0 Uhr mit dem Waffenstillstand liefern wir vorübergehend keine Waffen mehr an die Ukraine. Wenn er dann Nein sagte, würde er ja indirekt sagen, liefert mal weiter Waffen. Das wäre schwer gewesen. Haben sie aber nicht gemacht. Nicht eine Initiative. Und jetzt kommt das Problem. Jetzt löst Trump das auf seine Art und Weise. Und davor habe ich immer gewarnt. Das geht mehr zum Nachteil der Ukraine aus, als wenn wir die Initiative ergriffen hätten. Es gab keinen einzigen NATO-Staat, kein einziges EU-Land, das einen Waffenstillstand vorgeschlagen hat.
Aber
Brasilien gab es, Südafrika gab es, aber bei uns?
Zu Ihrem Vorschlag kommen wir gleich nochmal. Aber tatsächlich hat Deutschland ja Rücksicht genommen. Der Bundeskanzler hat immer gesagt, also wir werden keine Waffen liefern, die weitreichend in das russische Terrain reingeben.
Ja.
Der Marschflugkörper Taurus soll nicht geliefert werden.
Ja.
Was Sie aber gerade sagen...
Jetzt sagt er bei März, er will ihn liefern.
Gut, aber was Sie sagen, setzt ja eigentlich voraus, dass man im Grunde genommen jetzt schon akzeptiert, dass es Gebietsverluste für die Ukraine gibt. Von außen bestimmt. Nämlich in dem Fall doch
dagegen.
2014 annektiert die Krim und natürlich die eroberten Gebiete im Donbass. Die würden Sie dann tatsächlich auch dem Aggressor überlassen wollen?
Nein, das habe ich gar nicht gesagt. Ich will erstmal einen Waffenstillstand, damit nicht mehr getötet, verletzt und zerstört wird. So, und dann muss man Friedensverhandlungen führen. Und ich nehme mal an, aber ich weiß es nicht, dass sie sich dann verständigen auf eine vorübergehende Verwaltung oder eine gemeinsame Verwaltung. Oder man kann auch die Wiederzulassung der russischen Sprache als Amtssprache. Also es gibt ja viele Wege. Ich bin ja dagegen, dass man durch eine Aggression ein Territorium erobert. Allerdings hat nun Trump gesagt, weil jetzt alle das Völkerrecht verletzen, will er es auch verletzen. Er will sich militärisch den Panama-Kanal holen, vielleicht noch Grönland. Bei Grönland übrigens, wenn ich das mal sagen darf, dann wäre das ein Krieg zwischen zwei NATO-Staaten, damit wir die NATO tot. Also wir müssen wirklich darauf achten, was da so alles, was er mit dem Gazastreifen wollte. 2 Millionen einfach zu versenden in andere Staaten, das ist ja abenteuerlich.
Ich habe nicht den Eindruck, dass wir in diesem Gespräch die Vernunft oder Unvernunft von Herrn Trump in ausreichendem Maße besprechen können. Deshalb würde ich ganz gerne nochmal nach Europa zurückkommen. In dem Zusammenhang, also es gibt ja ein Diktum, das ist der Verteidigungsminister, der sagt, Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Und damit meinte er, so habe ich ihn verstanden, dass eine Verteidigungsbereitschaft geschaffen werden muss.
Ja, dann kann er es doch so nennen.
Kriegstüchtigkeit heißt aber auch, dass möglicherweise der Verteidigungsfall nicht nur eintritt, sondern tatsächlich, dass man sich dann im Krieg befindet. Deshalb die Frage, teilen Sie diese Zeitdiagnose, dass Europa zentral gefährdet ist, im Baltikum, an den Grenzen zu Polen?
Ich sage es Ihnen gleich. Erstens würde ich sagen, unsere Armee muss verteidigungsfähig sein und nicht kriegstüchtig. Aber schön. Das Zweite. Also, als Finnland und Schweden Mitglieder der NATO wurden, haben beide Regierungen erklärt, sie wollen Mitglieder der NATO werden, weil Russland sie dann nicht angreifen könne. Denn wenn Russland sie angriffe, müssten die US-Truppen, die französischen, die britischen, die deutschen, alle mit rein in den Krieg. Und dann hätten wir den Dritten Weltkrieg und dann bliebe auch von Russland nichts übrig. Da habe ich die Regierung gefragt, ob sie die Argumentation der beiden Regierungen teilt. Da haben sie mir ja gesagt. Ein paar Wochen später sagen sie, wir müssen aufrüsten, weil ja vielleicht Russland uns angreift. Wir sind doch schon in der NATO. Also wenn Putin den Dritten Weltkrieg nicht riskieren will, und so sieht es ja aus, wird er uns nicht angreifen. Aber es gibt die Vorstellung, wenn wir mehr Waffen haben, dann sind wir geschützter, weil wir besser abschrecken können. Meine Vorstellung ist eine andere. Wenn es wirklich zum Kriegsfall kommt und wir haben Raketen, die bis Moskau reichen und Atomwaffen, müssen hier vom Gegner als erstes zerstört werden, damit sie dort nicht hinfliegen können. Na, dann bleibt von uns nichts übrig. Mhm. Also wir müssen über die Sicherheitspolitik wirklich mal unterschiedlich nachdenken. Ich akzeptiere ja auch andere Überlegungen. Aber die sollen auch mal meine Überlegungen sich anhören, wie wir zu einer höheren Sicherheit kommen. Dass Aufrüstung der richtige Weg ist, glaube ich nicht.
Jetzt müssen wir trotzdem noch mal über Trump reden, Herr Giesi. Tatsächlich ein Mann, der gilt als unberechenbar. Und er sonnt sich auch offensichtlich darin, weil er sagt, das gibt ihm wesentlich mehr Wirkungsmacht und Wirkungsradius auch, weil man nie genau weiß, wie er als nächstes reagiert. Bei dem, was man alles nicht weiß, wie sind denn aus Ihrer Sicht, wie ist es um die Beistandsverpflichtungen bestellt? Und was heißt das für unser Investment? Wir müssen doch im Grunde genommen für alle Fälle gewappnet sein, würde ich jetzt sagen.
Ja, das ist ja nicht falsch. Verteidigungsfähig. Also ich sage Ihnen Folgendes. Trump leidet in Wirklichkeit an Minderwertigkeitskomplexen. Ich kenne solche Typen, die hatte ich als Mandanten. Und deshalb musst du mit dem ganz anders umgehen. Nie hasenfüßig. Wenn du sagst, bitte, bitte, ein Dollar weniger beim Zoll, ja, da kriegst du noch mal 1 Million obendrauf. Das kannst du vergessen. Du musst knallhart eigene Interessen artikulieren. Wissen Sie, was ich mir wünsche?
Ja.
Dass wir endlich mal eine Regierung bekommen, die weiß, dass sie die Regierung eines souveränen, freien, unabhängigen demokratischen Staates ist und deshalb auch das Recht hat, Ziele oder Forderungen oder Wünsche zu artikulieren. Dann muss ich natürlich auch die Ziele des anderen beachten. Aber, und wir können nicht ein Verhältnis 1:1 mit den USA haben. Das ist mir klar, dass sie stärker sind. Aber ich würde sagen, wenn er 10 Forderungen hat und wir 10 Forderungen haben, würde ich das so aufteilen. Wir erfüllen 6 seiner Forderungen und 4 nicht. Und er erfüllt wenigstens 4 unserer Forderungen. Und dann würde ich ihm sagen, wenn ich mit ihm verhandelte, wissen Sie, wenn Sie das nicht machen, gehe ich hier aus dem Raum nicht raus. Dann müssen Sie die Armee holen. Darüber müsste er lachen. Glauben Sie es mir. Und dann könnten wir ernsthaft verhandeln. Hasenfüßig hast du bei dem gar keine Chance.
Da die Zeit wegläuft, ich schreibe an Trump, er möge sich bitte an Sie als Anwalt wenden und er Ihr Mandant dann werden darüber hinaus. Und wir verabschieden jetzt noch mal Ihren Plan für Deutschland. Ja. Nämlich für den Fall, dass Sie an der Regierung sind oder an der Regierung mitwirken können. Wie sieht Deutschland nach der nächsten Legislatur durch Ihre Mitwirkung aus?
Also erstens würden wir für ein souveränes Verhältnis sowohl der EU als auch Deutschlands gegenüber den USA streiten. Das ist meines Erachtens ganz wichtig. Zweitens würden wir tatsächlich mehr soziale Gerechtigkeit und mehr Steuergerechtigkeit einführen, sodass die Mitte nicht weiter die ganzen Lasten unserer Gesellschaft trägt, was sie nicht kann. Und dann würde es auch ein Mehr an Kultur geben. Es gibt 3 Gebiete, wo man nie sparen darf. Bei Bildung, Kunst und Kultur und Gesundheit. Das ist verboten.
Herr Gysi, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.